Look. Biertaucher-Podcast, Folge 49.
Der wöchentliche Podcast aus Wien über Nerdthemen und anderes.
Richtig.
Mit freie Software und so weiter.
Mit Gregor.
Mit Moist.
Mit Martin.
Florian.
Und Johnny.
Heute wieder Elefantenrunde sozusagen.
Prost.
Prost.
Prost. Upp. So, das Bier vorher am Überlaufen gehindert.
Bravo, Johnny.
Ich habe es mir über die Hose gegossen, so.
Dafür, dass der Podcast jetzt eine Minute alt ist, was haben wir für Verluste? Ein biernasses Handy?
Nein, das Handy ist noch raus.
Einen biernass. Und die Security hat uns auch schon abgecheckt.
Ja, diesmal vor dem Podcast.
Zum Glück feiern wir aus.
Aber ganz freundlich hier. Ha? Das ist nicht so rausschmeißerig
wir
wie...
Wir finden ausnahmsweise vom Museumsquartier.
Ganz genau. Ja, wir gehen ja nachher.
Ein Stiegenhaus da erklommen irgendwo in den Untiefen.
Also wenn sich in Ihrem Stiegenhaus in einer populären Location Leute mit Mikrofon rumtreiben, das sind die Biertaucher.
Das ist ein ganz anderes Leben.
Ich tu nichts Böses.
Du hast schon gesagt, welche Folge wir haben.
49
passt. Nur zur Kontrolle, dass ich nicht in Reddit drinnen bin. Dann haben wir das gleiche wie letztes Mal.
Ja, fangen wir mal an, wir haben eh nicht so viel Zeit dort. Die Sortierung stimmt im Reddit nicht gescheit, aber... Nehmen wir mal das erste mit 4 Punkten. Distributed Social Networking.
Ah, was wäre das?
Das fällt zusammen mit nämlich einem Hausmeister-Thema, das ist nämlich Feedback von einem Hörer von uns. Oh. Von einem Andreas, genau. Und ich habe mich leider überhaupt noch nicht auseinandersetzen können. Er hat auch vorgeschlagen für einen der nächsten Podcasts.
Ah ja, hat das irgendwer angeschaut, den Link?
Du hast dich mal zumindest mit Diaspora auseinandergesetzt einmal, oder?
Ich mein, ja, das aber das was er da gepostet hat, ist nicht Diaspora. Das ist noch
Nein, er hat extra nämlich hingewiesen, dass das was ist, ja.
Ja, wir werden uns darum kümmern.
Okay. Aber ich will was erzählen, ich habe das schon.
Bitte erzähl
mal. Also als erstes war das Diaspora ist ja vor allem dadurch aufgefallen, dass der Mark Zuckerberg denen das Geld... hingeschoben hat.
Richtig, genau.
Hat aber nicht viel genutzt, scheinbar. Naja, es hat immerhin hübsch ausgeschaut, kann man sagen, wie es dann quasi in der Alpha-Version
veröffentlicht wurde. Ja, Google Plus hat sehr viel Design-Sachen geflacht.
Ja, genau, immerhin, das war eine gute Vorlage für Google Plus. Müssen wir uns alle ordentlich bedanken, den Mark Zuckerberg. Vor allem Google.
Ich habe schon einen Freund auf Diaspora.
Ja, ich habe einen jemanden, der Diaspora-Account, der weiß nicht mehr auf welchem Server.
Server wird einmal als Freund, den macht man schnell.
Ja, genau. Und was ich eigentlich sagen wollte, es gab, muss man jetzt leider sagen, es gibt schon noch, ist ein Open-Source-Projekt und liegt noch auf GitHub, viel älter als Diaspora und wie es losgegangen ist, auch schon viel weiter fortgeschritten, ein Distributed Social Network mit dem Namen Appleseed. Und das war zu dem Zeitpunkt, wie Diaspora noch quasi auf der Kreidetafel gestanden ist, schon installierbar und so weiter. Aber das wurde halt mehr oder weniger von einer Person scheinbar entwickelt und dem ist es jetzt blöd geworden, nachdem Diaspora die ganze Aufmerksamkeit gekriegt hat, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Er hat dann noch eine Zeit lang durchgebissen, aber ich bin lustigerweise auch deswegen draufgekommen, weil halt irgendjemand bei einem der ersten Diaspora-Artikel kommentiert hat, der Deppen, Appleseed gibt es ja schon viel länger und kann viel mehr. Tja, und jetzt habe ich extra wegen einem Podcast nochmal draufgeschaut und in der Hoffnung, es gibt grandiose Ankündigungen, aber leider ist die grandiose Ankündigung, dass das Ganze jetzt mehr oder weniger stillsteht. Und man, naja, man kann sich den Source Code holen, wenn man will. Und man kann sich auch installieren, wenn man will, wahrscheinlich. Und es hat da schon so halbwegs funktioniert.
Okay.
Also das, was Diaspora kennen hat, das hat es im Großen und Ganzen auch kennen, nur solche Aspects hat es nicht gegeben. Also damals bei Diaspora waren ja neue sogenannte Aspects. Das ist das, was heutzutage als Circles bekannt ist. Mehr oder weniger.
Irgendeine Metapher muss immer her.
Ja, wollen wir noch was dazu sagen?
Ja,
schön wäre es natürlich, wenn es da was gab. Und der das Appleseed entwickelt hat, der hat da immer interessante Blogposts so geschrieben, wo er sich halt damit befasst, was halt die Probleme von Walled Gardens sind im Gegensatz zu einem Protokoll, wo halt auf jedem Server die einzelnen Netze sich miteinander vernetzen können.
Ja, da hat auch der Tim, Sir Tim Berners-Lee, der Erfinder des WWW eigentlich, hat er da auch... Ich habe im Zuge meiner Diplomarbeit in meiner Recherche einen sehr, sehr coolen Artikel von ihm gelesen, wo er wirklich so eine Lanze bricht für ein offenes Web und warum, was die größte Bedrohung des aktuellen Webs ist, diese Diese Vault-Gardens, diese eingezäunte Umgebungen, wo viele Sachen drinnen sind. Also
einerseits in Facebook, andererseits in Form von Apps.
Vorher schon kritisiert auch so Dinge wie, dass wissenschaftliche Datenbanken nicht öffentlich durchsuchbar sind und ähnliches. Ja. Aber jetzt natürlich viel größerem Maße sieht man die Dinge wie diese Facebook und andere.
Wobei, man muss schon sagen, dass immerhin, gerade seit dem Artikel, finde ich, ist es, also da ist es mir halt besonders aufgefallen, man kann schon sozusagen deep linken ins Facebook hinein, weil ja es hat schon jedes Status-Update der eigene URL, die auch, wenn es öffentlich ist, ohne Facebook-Anmeldung zum Anschauen geht. Aber das ist halt die Frage, wenn der allermeiste Inhalt nicht öffentlich gepostet wird, dann ist es natürlich nicht öffentlich. Und dann kann man es sich auch nicht mit der URL anschauen, wenn man sich nicht einloggt. Hm. Weil er das Facebook vorher schauen muss, ob man es überhaupt sehen darf.
Genau. Und zum Thema URL gibt es ja noch das Thema von Twitter. Die haben ja das mit der URL kaputt gemacht, indem sie die Hashbanks eingeführt haben.
Ja,
was?
Das die Kurz-URLs.
Genau, wenn du, Twitter hat ja auch alles eine eigene URL, also
prinzipiell.
Aber wenn du zum Beispiel die Seite eines Users ansehen möchtest, wenn du die URL mal genauer anschaust, ist twitter.com/ und dann ist ein Rautezeichen. Ja. Und alles, was hinter der Raute ist, wird ja eigentlich dann nicht mehr vom Webserver verarbeitet. Der liefert nur die Twitter-Startseite aus. Mhm. Und dann läuft ein JavaScript-Skript genau, auf deinem Browser, das dann die restliche URL parst und dann die Seite dynamisch nachlädt. Sprich, das ist kein einzelner Request mehr für Clients, die kein JavaScript können, absolut.
Ah, deswegen ist das so lahm seit damals.
Ja, und es ist so...
Super Idee!
Es bricht mit den Konventionen des Webs. Es sollte jede Ressource eine eindeutige URL haben.
Das ist aber echt böse.
Und das ist,
weil damit ist die URL... Ja, das ist ganz eine schlimme Sache, genau. Ja. Weil ja jede Ressource eigene URL haben soll. So ist das.
Uniform Resource Locator, das hat man schon gesagt. Und das war die Grundidee des Webs, mit dem man Links erlaubt.
Ich starte das nicht.
Die nehmen das vielleicht besser oder das machen die das genauso?
Das wird ziemlich sicher besser sein, weil wenn die das machen, dann sich bestimmt jemand aufregen.
Das Problem ist, diese Entscheidung kann man auch nicht mehr rückgängig machen bei Twitter. Also man kann sie schon rückgängig machen, aber weil nämlich die Links, die in dieser Zeit entstanden sind, während dieses Hashbank-System aktiv war, die muss man auch dann weiterhin irgendwie ausliefern. Und es wird, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Ressource eine dauerhafte und unveränderliche URL hat, bei Twitter wissen wir, dass die eh nicht ewig da sind. Später muss man dann Zahlen zum Suchen und so, wie wir gehört haben.
Nein, aber mit der URL ist es, glaube ich, also wenn du die eindeutige ID von dem Tweet hast, dann kannst du schon immer auf den Tweet zugreifen.
Aber selbst wenn sie jetzt in Zukunft wieder das ändern, dann müssen sie diese alten URLs noch irgendwie dorthin leiten und mit dem Hashbang-Symbol, dieses Rautezeichen, das geht halt dann nicht ohne JavaScript, nicht ohne kleinseitiges zu tun. Und das bricht halt mit textbasierten Browsern oder anderen Systemen, die vielleicht nicht...
JavaScript haben.
Also aber andererseits müssen wir sich anschauen, was
JavaScript
genau macht. Ob das nicht einfach das umbaut in eine normale URL, das man dann selbst wieder auch direkt aufgeht.
Also ich bilde mir ein, dass es schon URLs gibt, aber das muss ich werde mal ganz genau ausschauen. Da können wir dann im nächsten, ich werde mir das genau anschauen, weil ich bin ja ein irrsinnig aktiver Twitter-User und deswegen werde ich im nächsten Podcast darüber berichten, ob das, wie schlimm das wirklich ist. Aber es hört sich einfach mal schlimm an.
Das Thema ist eigentlich schon älter ein bisschen und es gab schon ein bisschen so einen kleinen Shitstorm, aber halt nur ein Technikerkreis eher und einige Artikel, die auch diese betont haben, wie wichtig URLs eigentlich sind in einem offenen Web, damit man, weil das ist die Stärke des Webs, dass ich überall hin verlinken kann. Das war das große Neue, dass man Inhalte miteinander verbinden kann und das große Ganze daraus schafft. Und durchs Einsperren und durch technologische Inkompatibilitäten bricht das immer mehr
auseinander.
So.
Ja. Ich kann noch hinzufügen, dieser Web-Erfinder, der Tim Berners-Lee, der hat sich jetzt auch wieder kritisch gemeldet, nämlich wegen der Einführung von Vorratsdatenspeicherung in Großbritannien. Und da gab es jetzt einen größeren Artikel. Also der dürfte immer wieder sich kritisch äußern, wenn die Freiheit des Webs bedroht ist. Und den Hauptprojektleiter von diesem Diaspora, den habe ich vor 2 Jahren auf der Republika gesehen. Und da waren alle schon so heiß, weil da war die Diaspora irgendwie vielleicht gerade noch better oder aber kaum einer hat irgendwie Bilder davon gesehen. Und jeder hat irgendwie dort gelauert und hat auf den großen Schirm geschaut und hat gedacht, er zeigt das her. Aber er hat dann irgendwie so 2 Stunden vorgetragen, wie man ein Start-up irgendwie gut führt und
zum
Erfolg macht. Und so. Ja, das war dann irgendwie halt, war halt enttäuscht, weil die Masse hat halt so gelauert auf
dabei gibt es ja extra den Faustdog Serial Entrepreneur für das. Und das ist der wohl nicht, oder? Naja, ich kenne ihn ja nicht so genau, vielleicht ist das ja.
Gut, ja, gehen wir zum nächsten Thema, sonst kommen wir da nicht durch in unserer Zeit.
Also ich möchte betonen, dass ich viel Zeit habe.
Du kannst von alleine weitermachen. Gut, ja, irgendwie steht immer dein Name dabei. Ich habe keine Ahnung, von wem die Daten wirklich sind.
Höchstwahrscheinlich von mir.
OLPC Fail. Du bist der Einzige, oder? Ja, genau, OLPC Peru Fail.
Ist das hast du es gelesen? Ich habe noch was im Hinterkopf.
Ich habe nur einen. Ja, also, ich verwechsel es jetzt nur mit mehreren neuen OLPC-Meldungen, die in der Zwischenzeit gekommen sind.
Da machst du einen Mesh-up.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber wir werden es verlinken in den Shownotes, ging es darum, dass eine andere Zeitschrift, also ich glaube eine Ökonomie-Zeitschrift, hat OLPC Peru als Beispiel dafür genommen, dass da riesige staatliche Fehlinvestition ist. Also neoliberales Dogma, wenn der Staat viel Geld in die Hand nimmt und was Gutes zu tun, geht das immer schief. Und haben halt das als Beispiel genommen. Und die OLPC-Leute verteidigen das aber, dass die sich ein paar Teilaspekte rausgeholt haben und dass man das, also dass das nicht gerechtfertigt ist, dieser Angriff. Das ist so, man kann es lesen, wenn man sich in die Materie ein bisschen vertieft. Ja,
ich wichtig, dass mit den OLPCs irgendwie die Leistungen nicht wirklich so viel in die Höhe gegangen sind in anderen Fächern, die jetzt nicht.
Ja, das
war. Andererseits haben sie nicht bedacht, also nicht betrachtet, wie gut es so das IT-Knowledge geworden ist oder was da für Vorteile entstehen.
Oder auch, dass ein Aspekt, der untergegangen ist, dass das Lehrerniveau ja zum Teil im Peru sehr, sehr schlecht ist.
Sie konnten auch halt noch nicht damit umgehen, also bis die Lehrer geschult sind und alles,
das dauert. Genau, ich habe nämlich schon vor, ich glaube, 2 Wochen oder so gelesen, dass das Problem vor allem war, dass die Schüler sich besser ausgekannt haben als die Lehrer. wie halt immer. Ja, also das ist in Österreich auch so. Also das ist nicht unbedingt der OLPC-Fail.
Das ist sehr schön in dieser Dokumentation über den OLPC in Uruguay, glaube ich. Gibt es eine sehr schöne ORF-Dokumentation.
Okay.
Kann man gleich sogar nachschauen. Und da kommt das halt auch schön raus, wie es den Lehrern dann dort damit geht, dass sich die Kinder besser auskennen, und interviewen so ein kleiner Bub und der sagt halt vor der Kamera der Lehrerin, ja, du unterrichtest uns Mathematik und jetzt unterrichten wir dich Computer. So ein kleiner Gstermi, ne? Schaut halt, ne?
Aber so Sachen denkt man ja auch, die langfristigen Entwicklungen, die sich daraus ergeben, die kann man ja nicht gleich in Noten fassen, eigentlich, wenn die jetzt optisch alles besser wird.
Ja.
Der Umgang mit dem Internet, mit Computern, wie sich das dann in Folge auswirken kann, in den nächsten Jahren, wie es dann.
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so wie du sagst, hat diese Ökonomistenstudie gemeint, ja, das Mathematiklevel ist jetzt nicht gestiegen oder der Naturwissenschaftler,
ja,
aber das war aber auch nicht die Intention von der Regierung in
Peru. Die IQ-Tests sind nicht wirklich besser,
ja, für die. Aber dafür haben sie es auch nicht gemacht. Also das ist
ja,
aber
wie lange gibt es das im Peru? Wie lange ist es
jetzt? Ein paar Jahre schon, aber
also,
sie sind noch immer noch nicht flächendeckend ausgeliefert. Also
man müsste halt warten, bis sie es eingespielt haben, die ersten komplett.
Ja.
Die Ausbildung damit gemacht haben, das dauert ewig. Ist halt im Schulsektor immer so. Das
ist ein langfristiges Projekt. Ne?
Nach Jahrzehnten teilweise merkt, ob sich was auszahlen hat, und das ist halt schwierig. Gut, was Politisches. CISPA.
Ja. Genau.
Wofür wir uns heute
für neue.
Neue Abkürzungen für neues Grauen? Oder?
Ja. Neues Grauen, ja. entspringt wie alles Böse der Konservativen, in dem Fall der Republikanischen Partei in den USA. Es gab halt ein sehr schönes Digital-Leben vom ORF1 dazu. Und ist halt so der nächste Super-Akta-Versuch. Also es geht darum, die rechte Verfolgung im Internet zu privatisieren, auf das dann halt eigene Agenturen oder Marktfirmen dann halt dich in Grund und Boden klagen können, wegen File-Sharing oder wegen Cyberterrorismus. Ja. Also auch wenn das jetzt abgelehnt wird, kommt sicher übernächsten Monat unter einem neuen Namen, die geben nicht auf.
Wie bei
man nimmt an, also laut ORF Digital Leben war es so, dass man annimmt, dass das jetzt in Amerika nächste Woche durchgeht, die Abstimmung, weil die Abgeordneten dazu uninformiert sind und dann lebt man weltweit mit dem Schaden. Und ein Grund, dass sie das so forcieren, ist, sie wollen das so schnell durchbringen, bevor die Europäer Zeit haben zu reagieren, weil die davon auch betroffen sind, weil die meisten Server, die Europäer nutzen, wie jetzt Twitter oder Facebook, in Amerika stehen und unter die Jurisdiktatur fallen. Verkauft wird es halt als Anti-Terror und
Anti-Böse.
Das Übliche. Also nichts
Neues. Man wird sich darauf einstellen können, dass das jetzt Monat für Monat, alle 2 Monate kommt irgendwas Neues.
Bis zur Revolution.
Also passt, da war mich recht in die Meldung dabei, dass die thematisch dazu passt mit den Vorratsdaten, wenn die Entscheidung gefallen ist in der EU-Entscheid, dass die Vorratsdaten verwendet werden
dürfen für rechte Verletzungen. Ja. Du musst vorher gesagt haben, das ist nur gegen Terroristen.
Genau. Also jetzt geht es Hand in Hand.
Es ging nur darum, es wurde nur festgestellt, dass wenn es ein Mitgliedstaat macht,
dass es nicht verboten ist, ja, aber nicht, dass es automatisch machen müssen ja, und dürfen. Aber es ist schon mal eine große...
Wenn der Provider sowieso schon gespeichert hat wegen irgendwas, dann müssen sie es hergeben oder so.
Wow, das ist schon spät wegen der Forstzeit. Es war ein Urteil in die Richtung, die wir alle befürchtet haben, und das wird jetzt prompt bewahrheitet.
Na, ich warte ja nur, falls wirklich die Vorratsdatenspeicherung kippen irgendwann mit der Fassungsklage, das dann heißt, aber Infrastruktur, die schon vorhanden ist, die wird
sehr stark anzunehmen.
Jetzt haben wir das
also gedacht. Du hast vor kurzem durch drei Geheimdienste gehabt und jetzt haben es gleich immer noch zwei oder einen oder so. Also die sind auch vom Kalten Krieg und von Nazi-Zeit übrig geblieben und hat keiner braucht, aber
festgehalten. Naja, okay, Geheimdienste hat jedes Land.
Aber schon, aber nicht drei gleichzeitig.
Ja. Meistens zwei haben schon mehr viele.
Ja, was mit der Vorratsdatenspeicherung. Es wird noch interessant, also, wenn wir heute geschaut haben, wieder über 6600 Unterschriften, also Vollmachten
für die Fassung.
Auf zur Post.
Ja, es ist schon so zermutlich, ich muss es glaube ich neu ausdrucken und unterschreiben.
Da haben sie noch gehofft, dass symbolisch die
1000
das erste Ziel, dann die 3400, weil nämlich in Deutschland waren es 34.000 und dass sie quasi denselben Anteil hätten erzählt, dass wir in Österreich 3400 schaffen. Und jetzt sind wir schon bei 6.600, ich glaube heute waren es 6.667.
Das sollten wir in Deutschland einfach, das schaffen wir.
Und ja, es ist halt nur, dass der Verfassungsgerichtshof muss halt dann noch den ganzen Punkten folgen und das auch so sehen, aber kommt noch was Interessantes auf uns zu. Bin echt so gespannt.
Bestimmt.
So, wir blockieren da das Stiegenhaus.
Tatsächlich noch Interessantes.
Okay, das war jetzt aber ein Security-Leak.
Ne? Ja, super. So, Gitter wieder zu, alles.
Eine tolle Sicherheitstüre, eine vergitterte Türe, die außen nur einen Knauf hat und innen eine Schnalle zum Öffnen.
Aber man kann mit der Hand.
Und man kann durchs Gitter durchgreifen auf die Innenseite.
Ja, wie der Martin vorhin schon gemeint hat, eine königliche Analogie zur Webverschlüsselung.
Security ist ja dieses Ding, obwohl du es wirklich nicht kannst.
Das ist wirklich ein Mechanical-Fail.
Kann man es erkennen, dass ich das Finger aufmache?
Ja.
Ja, absolut.
Wir betätigen uns schon wieder mal.
Aber ich
bin versetzend.
Im Sinne der Hacker-Paragraphen und ähnliches, ja. Ich meine, die vielleicht kommen werden, wäre das sicher strafbar.
Nein, du hast kein Hacker-Tool verwendet.
Ja, das
glaub ich habe eine Hand beschlagen.
Die Hand durch eine vergitterte Tür gesteckt. Das ist schon der
Hinschenk. Die Hand durch das Hacker-Tool.
Wisst ihr, was mir besonders lieb ist, ist ja dieses extra Gitter, das er scheinbar eben dafür da ist, dass man eben nicht macht, weil leider ist es ungefähr ein Quadratmeter zu klein.
Ja. Eingespart.
Wir sollten das als Biertaucher-Logo verwenden.
Das oder ist meine Hände sind zu klein.
Das ist viel analogischer. Das Blech dient dazu, damit du die Klinke nicht siehst. Weil wenn du das nicht siehst, benutzt du es auch nicht.
Wieder rauskommen?
Wie?
Wieder rauskommen? Und wo?
Ah. Wie ist das nochmal? Unten nochmal. Da kann man damit auch machen. Du müsst von innen rausgehen.
Das wird für uns auch noch spannend, oder?
Tun wir mal Pausen.
Machen wir mal Pausen. Weiter geht's.
Also wir sind doch nicht eingesperrt.
Ja, genau. Wir lassen die Tür jetzt einmal.
Da mal du hast noch ernsthafte Themen, oder was?
Genau, ich will noch was anmerken zur Vorratsdatenspeicherung. Es gab so irgendwie die Meldung, dass sich die Koalition in Deutschland momentan einmal darauf geeinigt hat, dass sie irgendwie die Vorratsdatenspeicherung jetzt mal nicht umsetzen auf Gewalt, weil jetzt irgendwann die Frist abläuft und sie sagen, ja, sie nehmen jetzt einmal die Strafe in Kauf. Okay. Weil sie sich einfach nicht einig werden, genau. Die EU-Strafe wird es kommen in Deutschland, weil sie sich nicht einigen können. Das heißt aber nicht, dass sie es überhaupt nicht einführen, sondern nur, dass sie es jetzt einmal
noch nicht
rechtzeitig einführen können in den nächsten Wochen.
Ja, okay. Ich habe da nämlich auch, ich habe in einem anderen Podcast, die Fanboys haben drüber gequatscht und da habe ich sehr gelacht, weil sie gesagt haben, ja, und wenn sie es nicht einführen, dann müssen sie an die EU Strafen zahlen in Millionenhöhe. Ich habe gesagt, in Millionenhöhe? In der Wirtschaftskrise? Das ist der Portokasse. Das kann man ja aussitzen.
Die Implementierung kostet wahrscheinlich mehr, ne?
Ja, genau. Als die Strafen, ja.
Ich meine, eigentlich ist die Strafe jährlich zu bezahlen, glaube ich, für jedes Jahr, wo sie nicht in Kraft ist.
Aber da Deutschland eigentlich im Prinzip so viel Gewicht hat in der EU, können die dann auch mal sind und so blöd wird mit Frankreich sagen, wir wollen das doch nicht. Und
ja, es gibt schon genügend Länder,
die haben sie wollen.
Die sollten, wenn sie sich mal vernetzen würden.
Und die haben sie ja schon aktiv gehabt, die Vorsatzspeicherung, und da hat der Verfassungsgerichtshof gekippt. Mhm. Aber da war jetzt mit den 3400, die sie geklagt haben. Allerdings hat der deutsche Verfassungsgerichtshof das leider nicht aus Prinzip, also die Argumentation war nicht, dass der es prinzipiell verfassungswidrig ist, sondern dass die irgendwie formale Umsetzungsfehler gemacht haben. Also,
nein, es war hauptsächlich bei der Schutz von Journalisten, Ärzten, Ärzte, Schweigepflicht und ähnliche Sachen nicht gewährt wird, also gewahrt wird. Das heißt, wenn man die als Ausnahme irgendwie reinbringt, genau, dann könnte es sein, dass sie wieder durchgeht.
Das, also sie haben es nicht, weil es gibt ja andere Verfassungsgerichtshöfe in Europa, zum Beispiel Rumänien, die haben das wirklich am Verfassungsgerichtshof gekippt und der hat das als unvereinbar mit der Menschenrechtskonvention also wirklich erklärt. Das heißt, der hat innerhalb des Landes verunmöglicht, dass man das jemals in irgendeiner Form umsetzen kann, weil es wirklich nicht vereinbar ist mit der Menschenrechtskonvention.
Was auch immer,
das wäre die große Hoffnung, obwohl der österreichische Dingsgehalt heute ein bisschen zu nicht so
konservativ ist.
Genau, die sind da ja nicht so mutig. Aber das Ziel wäre es ja, dass es im besten Fall auch in Österreich eine Verfassungsklage so eine Entscheidung herbeiführen können. Mhm. Dann wäre das halt wirklich auch eine klare Aussage, auch politisch.
Ja.
Da könnten wir aber wieder am Tisch klopfen.
Aber die Menschen
im Parlament sagen, aber habt ihr nicht zugehört? Der Gerichtshof hat gesagt.
Florian, ich glaube, dir liegt das nächste Thema auf der Zunge.
Das nächste Thema: Gaming. Geniales Kickstarter-Werbevideo für
Wasteland
2.
Ah, Brian Fargo. Ich bin ja zurzeit.
Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Ja, ich habe es schon mal
wir haben es schon mal auf jeden Fall extrem gut, das Video zum Anschauen. Und zwar, hat bei Kickstarter ganz viele Videos gemacht und eins ist, wo er erklärt, warum er keine normale Finanzierung bekommen hat. Und er zeigt halt, wie so ein kleiner
14-Jährigen
im Manager-Anzug ist, wie er dem versucht, er will ein Oldschool-Rollenspiel machen mit Science-Fiction-Endzeit-Setting. Ne? Und der fragt ihn halt dauernd, ob er jetzt Angry Bird programmiert
hat. Ja, genau.
Ganz, ganz süß gemacht. Also wirklich sehenswert, allein wie gut diese Werbevideos sind. Und der hat auch sein Geld sehr schnell zusammengekriegt.
Ja, Tim Schäfer, Brian Fargo, jetzt der Leisure Suite Larry-Typ, der auch seine Reihe nochmal aufhören müssen. Also ich glaube, für Spieleprogrammierer, zumindest die von der alten Garde, ist zurzeit
Sonnenschein. Sehr interessant, alle diese Projekte haben dann als Bonus sozusagen DRM frei und auch Linux-Version.
Mhm.
Also ganz alles, was man sich wünscht und normalerweise nicht kriegt von der Industrie.
Cool.
Das ist nett. Nur weiter so.
So, wieder was Technisches. Twitter will Patent defensiv nutzen.
Ah ja, ja, stimmt.
Also, die wollen sich so selbst auferlegen, glaube ich. Wenn,
war das nicht wer andere als Twitter?
Nein, das war wirklich Twitter, die diese Aussuche. Ich kann mich erinnern an die Story erinnern.
Patente defensiv nutzen, was ja schon impliziert, wozu es normalerweise die Patente nutzen.
Natürlich,
richtig. Krieg.
Samsung und Apple machen es gerade vor. Ich meine, da bittet schon die Richterin die beiden, dass sie sich wieder mal zusammensetzen sollen und das mal so ausreden, weil es
ein
Wahnsinn schon.
Seid friedlich. Wir schießen viel lieber mit Patentkanonen. Aber da ging es ja darum, dass sie das sogar irgendwie verbindlich festhalten, dass die Patente nur so genutzt werden.
Sie haben so selber eine Ehrenerklärung abgegeben. Ich weiß nicht, wie sehr die verbindlich ist.
Also ich glaube, wie viel ihre Ehre wert ist.
Ja, wenn da neues Management kommt, kann man auch nicht vorstellen, dass sie sich so viel drum verhalten. Es geht, glaube ich, darum, dass sie attraktiv werden für Third-Party-Entwickler, die dann da was beisteuern wollen und dann wollen sie da halt
das so machen. Soweit ich es gelesen habe, war ja, dass die Rechte an den Patenten bei den Entwicklern bleiben und nur dann defensiv genutzt werden können.
Wenn sie angegriffen werden.
Genau, und es gab ja auch Kritik dagegen und ich weiß nicht von welcher Organisation, aber ein Punkt dagegen war, dass man den Entwicklern damit viel Macht in die Hand gibt. Und ihn zum Beispiel auch nicht hindern kann, dass er dann einfach weggeht von Twitter mit seinem Patent und woanders hingeht zur Konkurrenz. Und sie können ihn dann gar nicht offensiv anklagen, weil es dann. Also natürlich ist es furchtbar böse, so darf man es gar nicht aufkommen lassen.
Dass man den Patenten ist in Frage gestellt.
Patente ohne Angriffsmöglichkeit, das ist ja furchtbar.
Nein.
Das gehört verboten, oder?
Und ein Patent drauf.
Natürlich.
Ich merke gerade, der Bierdocher-Podcast wird urfad. Wir brauchen so einen Quotentroll oder Konservativen, der dann immer die Gegenposition vertritt. Also so.
So,
also wir sind uns viel zu einig.
Wir können den
wer macht den Troll? Nehmen,
ah ja, gute Idee. Das machen wir nicht
für Patente. Nein,
so. Ja, viel Hand. Wirklich.
Gut, ja, gehen wir mal wieder zum Gaming. Wieder Humble Bumble. Jetzt another Humble Bumble.
Jupp. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Ja, doch nicht. Es ist irgendwas mit einem Spiel, das heißt Botanica oder so.
Ich habe es nicht gekauft. Noch nicht.
Hast du das gekauft? Botanica, das klingt doch.
Aber es ist jetzt echt.
Egal.
Ja, genau. Nein, es ist glaube ich, ein Adventure, wo du verschiedene Pflanzen spielst.
Du bist ein Pflanze.
Ja, genau. Klingt spannend. Es gibt nur einen Button, das Photosynthese.
Ich habe mir das Video angeschaut, das Humble Bundle Video. Hat lustig ausgeschaut. Wie alle Humble Bundle Videos.
Also wer von unseren lieben Hörern Erfahrung damit hat, wir freuen uns über Kommentare dazu.
Ich habe ein bahnbrechendes Thema, apropos. Meine Festplatte ist kaputt. Das geht die Menschen mit die Menschheit an, oder? Ja, deswegen war letzte Woche irgendwie die Folge verspätet draußen, weil sie hat, ich habe so eine USB 2-Platte, von der boote ich mein Netbook, weil die SSD in dem Netbook, das ist so erste Generation von Aspire One, was waren das? Acer Netbooks, die ist komplett langsam. Deswegen boote ich von einer USB 2-Platte und die hat nur noch Klick, 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 Klick gemacht und ist nicht mehr hochgespinnt. Ich kann jetzt schon etwa, ist gar nicht mal Click of Death, ich habe da nachgeschaut. Wenn es Klick-Klick macht, dann liegt das meistens ans Netzteil. Also Entwarnung, heute hat der Mods mich ausgestattet mit einem Alternativadapter und ich kann auf die Daten zugreifen, was ja schon mal sehr erfreulich ist. Aber dann bin ich drauf gekommen, weil durch den Ausfall meiner Festplatte ist mir eingefallen, dass ich auf der SSD noch ein anderes Betriebssystem ausprobiert habe, worauf ich komplett vergessen habe. Das war nämlich Chrome OS, habe ich ausprobiert, das Google-Betriebssystem. Und und dann ist mir darüber wieder eingefallen, dass da auch eine Webstandard-Story oder so rausgekommen ist, dass die eine neue Version draußen haben. Weil Chrome OS war ja das Betriebssystem, was das Betriebssystem eigentlich auch komplett auf einen Webbrowser reduziert. Also du bootest hoch, du loggst dich ein und du hast ein großes Fenster und der Webbrowser ist irgendwie da. Und was, da haben
sie in der neuesten Version nicht mehr.
Ja, echt? Nein, das wollte ich
mal. Ich fange jetzt an, sie haben ja schon, du kannst wirklich schon ein Programm installieren teilweise in der neuesten Version, das ist geplant, dass du wirklich Desktop-Icons hast und das ist im Endeffekt wieder dasselbe wird wie ein normales System.
Das wollte ich mir nämlich eben anschauen, weil da war die Story, dass das eben in diese Richtung gehen sollte und ich wollte mir anschauen, was dahinter steckt. So, jetzt kommt Teil 2 meiner Story. Wie kriegt man dieses Betriebssystem überhaupt auf seine SSD drauf? Auf den USB-Stick, weil also wenn du auf die Chrome-Seite gehst, auf die Chrome-OS-Seite, Google möchte das nicht. Google möchte das mit seinen Chromebooks ausliefern. Du kannst es da selber zusammenbauen und irgendwie draufgeben, aber es gibt jetzt nicht so kein Image von Google selber. Aber es gibt einen sehr findigen Hacker, der glaube ich aus der UK kommt, aber obwohl das ist vielleicht gelogen, das weiß ich nicht genau, der heißt Hexe. Der bastelt in letzter Zeit auch ein bisschen was mit Raspberry Pi, was auch ganz sympathisch ist.
Und der hat schon eins.
Ja, der hat schon eins, da ist er ganz stolz. Und der macht Custom Builds, der macht nämlich das Chromium OS, der macht reine Open Source Builds von Chrome OS. Und die gibt er in zwei Flavors raus, nämlich in Vanilla. Das heißt, das ist ist relativ nahe am Original mit einem ganz schlanken Kernel, was natürlich den Nachteil hat, dadurch, dass Google das für ihre eigenen Books produziert, magern sie den Kernel ab auf ihre ganz bestimmte Hardware. Das heißt, wenn du es auf deren Billigsdorfer Netbook-Marke quasi Modo irgendwie draufhauen möchtest, sind die Chancen groß, dass du die Treiber nicht drinnen hast. Und deswegen hat er eine zweite Linie rausgebracht, die nennt sich Lime, ganz elegant. Und da hat er einfach einen dickeren Kernel reingebaut und dann auch ein bisschen Java-Unterstützung und so Sachen bastelt er rein, damit das ein bisschen generischer wird. Dauert natürlich dann ein bisschen länger zum Hochbooten, weil das Chrome OS, also das muss man echt sagen, ist unter 10 Sekunden. Gestoppte unter 10 Sekunden ist das oben, das Betriebssystem. Und
was, ja, heutzutage eigentlich auch nicht mehr so.
Ja, aber trotzdem beeindruckend. Ich habe ausprobiert.
5 Sekunden.
Migo habe ich ausprobiert. Also ich hab sämtliche Netbook-Distros, Ubuntus und Flavors ausprobiert. Und das fühlt sich echt am flottesten an. Ja, wie bekommt man das drauf? Es gibt kein Installations-Image jetzt per se. Gibt es aber natürlich bei Ubuntu den Startmedienersteller, wo du US-Images auf USB-Sticks bootable machen kannst. Ja? Aber
das geht auch mit nicht Ubuntu.
Richtig. Naja, genau. Und das
gibt ja so ein anderes Tool dafür.
Ja, es gibt zwei.
Es gibt ja ein
anderes Tool. Du kannst eigentlich ISO-Files ja direkt per DD auf einen USB-Stick hauen.
Dres. Ja, genau. Richtig. Und hier kommt mein Weg. Also ich wollte zuerst einmal die Ubuntu-Eigenlösung ausprobieren, einfach weil das die schönste und integrierteste ist und so. Und hat nicht nicht funktioniert, weil es mich nicht darauf hingewiesen hat, weil bei Ubuntu Live CDs ist es mittlerweile möglich, dass du dir eine persistente Datenfilesystem-Datei anlegst, sodass du beim nächsten Mal wieder Dateien hast und nicht alles vergisst. Aber diese Option ist halt nicht kompatibel irgendwie mit den anderen Distros, die du da so draufhauen kannst. Kraut
das normal automatisch
und er kraut es eben nicht aus. Also er lässt dir das machen und wird es kaputt. Außerdem, es gibt auch die Option, wenn es schon voll ist, der USB-Stick, Datenträger löschen und dann aber kommt da auch, also wie ein bisschen buggy ist das Tool. Also es ist nicht so elegant, was es gibt. Was ich gerne unter Windows auch verwendet habe, ist ja dieses UNET-Booting.
Ja, kennst genau, das wollte ich auch sagen, das ist für Windows das Beste eigentlich.
Ja, das kannst du unter Linux auch
nutzen. Bot, ja genau, richtig.
Ja, genau.
Ja, natürlich, das ist Cross-Plattform. Bot
schaut
ist hässlich ja. in die Nacht. Ja. Hat aber den Vorteil, du kannst
es nämlich... Funktioniert.
Es funktioniert. Erstens, zweitens musst du nicht mal das Image selber runterladen, ja, weil du kannst ja das direkt dort angeben, dass es automatisch runterlädt und dann irgendwie drauf installiert. Das ist voll elegant. Funktioniert aber, kann ich euch jetzt schon sagen, mit dem Image nicht. Könnt ihr vergessen. Die dritte GUI-Lösung, die es gibt, also dann kommen wir eh schon zur Kommandozeile, gibt es einen Image-Writer. Ist auch eine GTK-Applikation. Schaut schon sehr krude aus, verlangt gleich, wenn es hochfährt, irgendwie das Root-Passwort, weil es ja irgendwie ein bisschen Magie wegen Bootloader einrichten und so machen muss. Und da kannst du die Image-Datei angeben und ganz einfaches Tool, das hat hingehaut. Man kann es natürlich mit DD
auch wahrscheinlich im Hintergrund eh nur DD machen.
Ja, es ist ein...
Und deswegen brauchst du dich gut, weil es aufs Device zugreifen
muss. Es ist ein Frontend für DD. Image-Writer heißt er, genau. Okay. Ja, und DD, wofür steht DD eigentlich?
Direct, na, Disk...
Disk Destroyer. Das kann man nämlich herrlich damit machen.
Ich glaube Disk Dump.
Ja,
ich weiß nicht,
Disk Dump kommt hin. Kleiner Zwischentipp, wenn man größere Dateien schreibt, sollte man auf jeden Fall die Puffer-Size mit übergeben, weil ansonsten dauert es sehr lange. Ich habe schon mal 5 Tage kopiert. So nach 2 Tagen überlegt man sich, okay, soll ich jetzt weitermachen oder abbrechen? Das hätte sich abbrechen eher ausgezahlt.
Also ich habe die Idee normal schon laufen lassen, direkt über SSH tun. Eine 1,5 Terabyte-Platte und das hat halt einen Tag gebraucht, aber
oh, es funktioniert.
Also wir sollten ein paar Worte der Vorsicht dazu sprechen. Wer jemand, der DD nicht kennt und es auf seinem Home-Rechner ausprobieren möchte,
mit der DD wird kann man ein System vielleicht zerstören.
Da kann man auf Low-Level, also auf unterster Ebene, Bit für Bit auf Platten und andere Devices schreiben und lesen. Mhm. Also jetzt nicht einfach mal kurz die Man-Page durchschauen und sagen,
der ist die erste schlechte Idee als Ziel.
Bloß nicht die Optionen IF und UF verwechseln.
Ja, genau.
Das ist Richtung
Tränen. Wie heißt das? In-File und Out-File.
Genau.
Wohin schreibt man, woher liest man, wohin schreibt.
Nicht gleich unterdrücken, sondern immer
mal gucken. Ja, mal nachdenken zwischendurch. Ja, aber jetzt sind wir ganz ins Technische abgetroffen. Ich wollte ja eigentlich erzählen, ich habe Chrome OS jetzt die neue Version ausprobiert und es ist wirklich...
Es ist Chrome, oder wie?
Nein, es ist
Firefox.
Es schaut aus wie ein Desktop. Es schaut aus wie ein Desktop, aber es ist ja faktisch kein Desktop. Du kannst keine Applikationen installieren, also wie ich jetzt zumindest die Option nicht gefunden. Ist
immer aufgeräumt.
Aber es tut zum Beispiel, es gibt zum Beispiel unten eine Liste von Applikationen und so ein App-Menü und da kannst du halt die Applikationen von deinem Web-App, von diesem Web-App-Shop irgendwie rein installieren. Und das Coole ist halt, ich bin in letzter Zeit viel den Chrome-Browser verwendet und habe diese Syncing-Option eingestellt. Das heißt, der synkt die ganzen Plugins und so. Mhm. Und bevor du dich das erste Mal einloggst, fragt er dich einmal nach dem WLAN-Passwort, ohne die Also du kannst keine lokale, ohne lokal, also mittellokalen
so, Account,
kannst
das
heißt, du gar nicht einloggen.
Der Computer benutzt.
Ja genau, das will halt Chrome OS nicht. Das sagt so gleich einmal klar, das macht es nicht. Aber dafür hast du es mal eingegeben und du speierst das hoch und dein Browser, der gleich aufgeht, der hat halt alle deinen Flash-Stopper drinnen, dein HTTPS-Enforcer, deine Lesezeichen und so.
Aber was
und du fühlst dich dann gleich wohl. Du hast unten dann unten die Liste und hat es gibt unten die Taskliste und die haben das Einstellungsmenü raus aus dem Browser genommen und unten in so ein Infofeld reingegeben. Also es tut so, als wäre es ein Desktop. Du hast jetzt auch ein eigenes Fenster für den Browser. Aber, und du glaubst, es gibt einen wirklichen Fenstermanager, aber zum Beispiel der Fenstermanager kannst du nicht irgendwie frei bewegen, sondern du kannst nur auf Hälfte, Drittel oder Fullscreen gehen und so. Also ein komisches Ding, aber irgendwie, wenn man voll Full-Flex OS hat und dann nur browsen möchte, ja, sollen es mal ausprobieren.
Wisst ihr, was übrigens das nächste Sync-Feature von Chrome wird? Das das ist in irgendwelchen Beta-Versionen schon drinnen, TabSync. Da kannst du dann von zwischen deinen Computern die 100 offenen Tabs
hin und her synchronisieren.
Ja, ja, das ist diese ganze Synchronisationsding, da gibt es ja bei Firefox schon viel, viel länger.
Ja, ja. Besser umgesetzt mit der Verschlüsselung und allem.
Ja, aber da haben sie schon nachgebessert. Du kannst, wenn du willst, beim Chrome und Chromium Sync sagen, dass du eine eigene Passphrase angeben
musst. Also, dass es wirklich erst verschlüsselt und dann erst hochlädt und
nicht. Ja, genau. Das würde jetzt hinter meine Hand ins Feuer legen, aber man kann zumindest selbst eine Passphrase aussuchen, wenn man findet, das ist notwendig. Das ist
die Frage, was er wirklich macht. Da,
aber wenn man Passwörter synchronisiert, dann vielleicht ist das sinnvoll. Aber ich synchronisiere Passwörter eigentlich eh nicht. Ich synchronisiere zum Beispiel nur die Lesezeichen, das Autofilterzeichen.
Passwörter synchronisiere ich auch nicht. Lesen, deswegen wirklich sehr verschlüsselt halt.
Ja.
Perfekt, Firefox vertraue ich noch halbwegs drauf.
Ja, genau.
Da kann man theoretisch die Software auch open
source. Genau, bei Firefox ging es ja so los, dass das ein eigenes Plugin war und das ist dann später erst integriert worden sozusagen, nicht?
Oder ist es ja, ein Plugin, eine Version lang, glaube ich, und in der nächsten Version war es dann drin. So auf die Art, das ist.
Aber was mich halt nervt beim Firefox seit neuestem, ist das so, dass ich zu einem schon bekannten Computer hingehen muss, um irgendwie was zu tun, um die Synchronisation auf einem neuen Computer.
Musst du nicht, du kannst auch das Passwort eingeben, nur das ist ewig lang.
Ja, dann vielleicht habe ich es vergessen.
Standardmäßig ist die normale Option, du gehst halt, du hast einen Rechner, den du schon aufgesetzt hast, einen anderen, dann gibst du ein paar Zahlenkombinationen ein und hast es sofort gesynkt, ohne dass du dieses extrem lange kryptische Ding eingeben musst.
Aber das kann ich doch selber aussuchen, oder? Diese Passphrase, wenn ich
will. Ja, du solltest halt etwas Langes nehmen.
Ja, genau. Vielleicht habe ich sie vergessen.
Na, du kannst aber, wenn du unten hast, noch so einen kleinen Link, da steht drauf, so, ich habe das Device gerade nicht da, klickst du drauf, dann kannst du das so
erreichen.
Nur normalerweise ist es viel zu umständlich. Das ist viel praktischer, wenn du irgendein Device hast.
Ja.
Weil ich sync's auch mit dem Handy, mit dem Notebook, mit dem Rechner.
Echt, mit dem Handy? Kann der mobile Firefox
sicher.
Okay.
Das und da willst du zum Beispiel die Passphrase nicht eingeben, händisch. Besonders, ich habe 63 Zeichen oder so, kryptisches Ding.
Aber die Zeiten, wo man Lesezeichen gerade auf einem anderen Rechner hat, die sind jetzt endgültig vorbei.
Ja, die kann man rüberschicken.
Also, dass ich am Handy, mobil, auf jedem Betriebssystem...
Bei Firefox ist leider, das Sync hat noch einen Bug. Wenn die History zu groß wird, kann es sein, dass er die Syncing abbricht. Das heißt, History Syncing ist irgendwie sehr verbuggt, weil wenn du sehr viele Sachen drin hast, dann schafft es
nochmal. Okay.
Also der Vollständigkeit halber müssen wir jetzt mal noch sagen, bei Opera gibt es das auch schon Ewigkeiten, da nennt sich das Opera Link. Und ich bilde mir ein, ich habe auf meinem Sony Ericsson Z520i Feature Phone schon mit Opera Link meine Lesezeichen hin und her synchronisiert.
Opera hat alles schon.
Ja, der tippt das Tempo raus.
Das ist die richtige Frage.
Ja, die Schweizer.
Die Opera. Das mit, wie war das, Browser-Gesten, Maus-Gesten und so.
Ja, genau.
Das war ja damals...
Wie das war ja modern, jetzt ist es irgendwie auch schon wieder.
Nein, ich muss sagen, ich verwende es immer noch.
Das ist
wirklich,
nicht.
Ich bin das, keine Ahnung, damals aufgesprungen. Sunset Opera.
Ja, beim Ding ist noch witzig, beim Chrome OS, wenn man zum Beispiel eine neue Konsole aufmacht mit Ctrl, Alt und T, dann geht das natürlich auch als Chrome Extension auf in einem Browserfenster. Und dort geht auch nicht die normale Shell auf, sondern
kannst du direkt am Google
Chrome
anders
Chrome Shell.
Die Crush,
die hat sogar eine eigene Help irgendwie und da kannst du aber eine normale Shell aufrufen und mit sudo dann root werden. Mhm. Und dann beginnt ja, das ist der letzte Sprung, dann muss man nämlich nur vom USB-Stick oder so zurück auf die SSD spielen. Da gibt es entweder ein Installer-Skript, da ruft man einfach Install oder Chrome OS Install auf oder man macht es mit DD. Kleiner Haken oder so, ich meine, die Builds, kann ich jetzt noch abschließend sozusagen vom Hexe, sind halt irgendwie brandaktuell, Bleeding Edge und da wird nicht viel geschliffen. Das heißt, da kann durchaus mal was in die Hose gehen für einen Monat oder so, keine Ahnung, dass mal was gebrochen ist. Zum Beispiel jetzt funktioniert der Installer nicht, was aber mit einem ganz winzigen Bug zusammenhängt, weil irgendwie SDB, irgendwie bei den Boot-Optionen wird der USB-Stick irgendwie hardcodiert in eine Config-Datei reingeschrieben. Das bessert man einfach auf die Dev-Adresse von der Harddisk aus und fertig ist die Soße und man hat das System. Muss man halt wissen, ist ein bisschen Ding, aber die Community dürfte ganz beherzt dahinter sein und er schaut auch, dass er es jetzt hat er zum Beispiel eine Anleitung released, wie er es auf einem MacBook Air drauf bekommt und wie das gut macht. Also wenn man so rumsucht oder so, die Leute beschäftigen sich damit. Ja.
Aber das macht auch nur Sinn, wenn man extrem wenig Rechenleistung hat, oder? Am MacBook Air.
Am MacBook Air? Naja, so als Zwischen. Haben wir nicht die Hardwarehersteller auf zwischendurch gesagt, sie wollen so ein Zwischen.
1,2 GHz-Rechner
oder sowas. Ja, schon mal, die Netbooks haben wir. Der Atom-Prozessor ist ja total lahm, aber wenn er die gleiche
Tasche hat. Ja, es gibt inzwischen ein paar.
Ich weiß nicht, ich kann es mir so als Zwischen.
Der neue Atom vernünftig, es kommt ja bald der Atom-Handy raus.
Atom-Handy weiß ich es nicht, aber es gibt jetzt eine neue Intel, der neue Chipsatz, der neue Atom-Chipsatz, der ist jetzt rausgekommen. Da gibt es einige neue Boards, die sind deutlich brauchbarer, weil da gibt es welche mit digitalen Ausgaben, mit HDMI-DVI-Ausgaben oder welche, die extra flach sind, die sind dann nur ein paar Zentimeter hoch. Komplett passiv gekühlt natürlich. Und es gibt welche mit zwei Netzwerkanschlüssen zum Beispiel, dass man direkt als Firewall oder was auch immer dazwischen schalten kann. Ja, also inzwischen gibt es ein paar brauchbare, aber die vorigen Boards waren von Intel waren nicht so gut.
Und wer bringt es raus? Ich glaube, Lenovo will ja Android-Handy auf Atom-Basis rausbringen. Demnächst.
Das hat man schon öfter gesagt.
Ja, aber ich glaube, es ist
das
wirklich
ernst. Langsam ernst, ja. Ich habe das
aber auch gelesen. Aber es wird spannend. Und das, dann wirklich das ist dann schon eine x86-Architektur.
Ja, nur die Akkulaufzeit wird noch schlechter sein.
Als genau, und wenn man irgendwas anderes drauf gibt, wird es wahrscheinlich noch lahmer sein.
Naja, schnell soll schon sein. Also
ich schreibe dann Windows.
Atom wird schon schneller
sein. Ja, genau.
Aber
da gab es ja von...
Windows Millennium.
Es gab mal von... Ist das, also in Japan gibt es ja andere Handys als bei uns. Und ich bin mein Fuji hat mal ein Handy gemacht, wo irgendein Windows draufläuft. Und mit Atom-Prozessor eben. Und wenn dann der Akku nur noch halb voll ist oder so, dann hat es zu Symbian gebootet, was damals ja noch Open Source war. So ungefähr. Da konnte man eine Stunde Windows machen und dann auch nochmal ein paar Stunden Symbian. Vielleicht findet ihr die URL, dann können wir es verlinken.
Erfahrener, ja. Gut, ja, weil vorher der Typ mit dem Raspberry Pi vorgekommen ist, dann ziehe ich das einmal vor.
Ja.
Ein Thema von mir, der aktuelle Status von Raspberry Pi. Ja, was kann man sagen? Momentan sind die ersten mal in der Auslieferung, das heißt, es gibt schon Leute, die es wirklich gekriegt haben. Die ersten paar tausend Stück, glaube ich, sind da. Also die ersten 10.000 Stück werden noch immer ausgeliefert, die werden jetzt die Woche, nächste Woche oder so mal fertig alle ausgeliefert sein, hoffe ich. Mhm. Die Produktion von den, Händlern ist schon angelaufen. Das heißt, die produzieren auf vollen Türen alles, was geht, so schnell wie möglich. Aber das wird trotzdem jetzt noch ewig dauern, bis die Nachfrage ein bisschen nachlässt.
Hoffentlich schwingt sich das ein, ja.
Ja, aber momentan darf man noch immer nur einen Raspberry Pi pro Person.
Mhm.
Und alleine, ich glaube, AS Component alleine oder waren es gemeinsam mit dem anderen Händler, waren Zahlen von, erst habe ich gehört, von 250.000 Vorbestellern, jetzt ist 350.000 Vorbesteller.
Wahnsinn.
Und jeder, von jedem nur ein Stück. Oder sie haben geschummelt und manche haben es irgendwie doppelt reingekriegt.
Mhm.
Aber wenn man das hochrechnet, viele Leute werden mehrere wollen, ist der Bedarf einmal für das Jahr schon, glaube ich, auf 1 Million. Also wenn die das mit der Produktion hinkriegen, können sie dieses Jahr 1 Million Raspberry Pis verkaufen.
Ja, hoffentlich. Ja, kriegen sie das hin. Gibt es schon erstes Echo, wie das aufgenommen wird, die Hardware schon haben?
Es gibt schon ziemlich viele Meldungen, was die alle schon damit machen. Und dass sie, es gibt schon jeder, der das gekriegt hat, die machen ja schon extrem coole Sachen. Die OpenELEC-Distribution zum Beispiel, die macht XBMC, eine eigene kleine Distribution, die schnell ist für XBMC als Media Center. Das
Xbox Media Center. Haben die schon eine eigene Distro drumherum gebaut?
Oder es gab jemanden, der hat eine eigene Distro drumherum gebaut. Es gibt schon eine zweite Raspberry Pi Distro, die... ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Aber
ich hoffe, man doch die Boxy-Box kauft.
Ja, also ich würde sagen, wie gut das dann wirklich wird.
Naja, die Boxy-Box, das sind das eine schöne Box.
Ja, das stimmt.
Gibt schon eine Box für Raspberry Pi?
So ein Schieferwirbel.
Also die Box-Designs kommen erst noch. Die im Herbst hat es geheißen, aber mal schauen, wie sie zu tun haben. Was jetzt auch angekündigt wurde, ist, dass sie jetzt die Hardware-Spezifikation veröffentlichen. Jetzt, wo sie die Auslieferung fertig haben und so weiter und ein bisschen mehr Zeit haben, fangen sie an, das Ganze zu open sourcen. Das heißt, da hat man auch eine Open Hardware aus dem Ding.
Yes.
Kann die ganzen Sachen anschauen und Erweiterungsboards machen und alles.
Der Prozessor und der Grafikchip sind nicht open source, oder?
Ich glaube, die ganze Schaltung vom Prozessor selbst wird es wahrscheinlich nicht sein.
Ja, der Grafikchip wahrscheinlich auch nicht, oder?
Das leider auch noch nicht. Das, was sie, glaube ich, machen, ist, dass sie irgendwie schauen, dass sie einen Grafikchip zumindest freie Treiber dafür jetzt...
genau, das wäre schon mal ein Hit, ja.
Dass du gescheite freie Treiber für den Grafikchip hast. Mit den freien Treibern ist es halt ein bisschen...
Scherei. Ja, und es sind jetzt auch schon wieder neue Systeme dafür rausgekommen, also die neuen Arch-Images dafür, Fedora gibt es drauf. Gut, da weiß ich noch nicht, ob sie das inzwischen hingekriegt haben, das war ja nicht lauffähig.
Ah, Armobund, da gibt es ja auch noch schon lange, aber ich glaube,
das, ja, das haben sie erst einmal wieder, haben sie kurz gehabt für ein, zwei Saisonen, dann haben sie es wieder abgeschafft und es läuft auch nicht momentan auf dem, sie wollten, dass es
dabei sollten die auch eh keine Probleme haben, ist doch eh ein neuer Aufsatz auf Debian und Debian ist schon seit langem ein offizieller Zweig.
Also Debian hat viel mehr Unterstützung, die können ja, die haben ja für fast jede Hardware-Architektur für exotische eben. Sachen.
Da Ubuntu ja eh, sage ich einmal, 90% Debian ist plus 10% ja. Für jeden Staub von Shuttleworth.
Das Einzige, was sie, glaube ich, machen.
Debian ja, aber ist vielleicht ein bisschen auch überschritten. Ja. Okay, ja, ja, ich habe mich weit aus dem Fenster gelegt. Aber sie stehen auf großen Schultern, wollte ich damit
aber zum ja. Ausdruck geben. Der Feenstaub ist ein bisschen mehr geworden, es sind ein bisschen Staubberge.
Aber. Ja, ja, Landscape, ja, der ganze Serverbereich. Ja, ja, ja.
Ja, manche viel, Sachen davon sind
viel zu dumm.
Wenn ich mir Juni mal so anschaue. Das sind sozusagen
manche Sachen. Ach, wie schön. Wir sind eine große Familie.
Kein Rennen jetzt. Nein, also die Ubuntu-Leute haben jetzt angekündigt, dass sie überhaupt kein Interesse haben, zum Beispiel an Kernentwicklung und da nichts machen wollen.
Genau, bei Meldung.
Haben sich jetzt gemeldet, dass sie, ja, weil jetzt sogar, also Microsoft hat deutlich mehr am Linux-Kernel beitragt als Ubuntu.
Das stimmt, allerdings bei Windows habe ich jetzt, wo war das, bei Linux Outlaws, da hat sich nämlich wirklich die Threads durchgelesen und der hat jetzt, aber es ist ein bisschen gemein vielleicht auch denen zu unterstellen, hat sich angeschaut, wie viel sie da reingegeben haben und hat gesehen, dass das so jeweils so Mini-Patches waren, immer eine Zeile und die sind auch oft rausgehaut worden, diese einen Zeilen und deswegen haben sie eine irrsinnig hohe Commit-Rate, weil das
ja,
immer
ist
wieder
Frage,
wenig aber, Code, aber
wie viel. Welche Statistik du anschaust. Also auch von den, wenn du Zeilen pro Code einfach Statistik nimmst, dann der durchgegangen ist, haben sie jetzt auch schon ziemlich viel.
Ja,
und Ubuntu
ja.
hat quasi nichts.
Sie also. Haben natürlich die Linux Outlaws ihren Namen gelesen und haben sie ein bisschen fies unterstellt natürlich, dass sie ihre Commit-Statistik ein bisschen hochtreiben wollten mit Mini-Commits, die wieder zurückgenommen
ja,
werden.
Ja, also ein Kommentar schon ein bisschen, wie sie das gescheit machen.
Ein falsches Kommentar.
Am Anfang nicht zu machen am Ende.
Ja.
Das Trolling mit Typos. Ach, da hast du einen rechtsempfehlenden Kommentar. Da muss ich ja, ja, aber ich soll sagen, sollten die Statistik und die Kernstatistik gar nicht kommen, so weit, weil es ja alle Sachen, die einfach rejected werden, kommen normal nicht rein in die Statistik. Und deswegen, sie können da sicher viel gemacht haben, aber ich glaube, in der Endstatistik wird das egal sein. Würde ich mal annehmen, aber ich bin kein Kernentwickler.
Ja, Ubuntu, stimmt schon, hat da einen schlechten Ruf, dass die halt wirklich nicht so viel zurückgeben
ja,
an die Core-Community, die da wirklich den Kern, also den Kern entwickeln und so. Und
auch dazu ja, dann die Trennung von GNOME natürlich, ja. Das müssen sie auch nochmal wegstecken, da haben sie auch viel Haue bekommen.
Da haben sie zerstreiten sich mit den Kern-Entwicklern, dann mit den GNOME-Leute.
Also sowohl unter Basis und oben, ja.
Sie sind, die wechseln auch immer das Toolkit von Unity, haben sie glaube ich schon dreimal verschiedene das Toolkit verwendet und jetzt planen sie ja Qt, das irgendwann zu verwenden.
Qt wollen sie ja als die nicht hardwarebeschleunigte Variante verwenden von ihrem Unity. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon so, dass
zumindest
da,
anfangs,
dass sie nicht hardwarebeschleunigte Dinge.
Die ganzen Anwendungen, die sie verwenden, Standards sind halt Qt-K.
Und dann machen sie jetzt auch beim Hochfahren, wechseln jetzt viele Distros auf das neue System D. System
das tun
D.
Ja eh schon
viele. Viele und sie haben das Upstart und sie wollen auch nicht wechseln. Ja, aber ich finde trotzdem, ich meine, am Anfang habe ich mir auch gedacht, Unity, ist das wirklich notwendig? Mittlerweile denke ich mir, sollen es doch machen. Ich meine, ist die sonst Firma von Shuttleworth und ist schon in Ordnung. Ich wechsle immer gern zwischen GNOME Shell und Unity wechselnd hin und her. Also ich mag beides.
Ja, nur ich habe bis jetzt jedes Mal, weil es auf Ubuntu mit der GNOME Shell ist, halt manchmal ziemlich zart. Es hat ewig gebraucht, bis es vielleicht mal wirklich drin hat, offiziell, und dass es wirklich funktioniert hat.
Deswegen, mittlerweile.
Soll ich sagen, ich verwende jetzt Ubuntu, haben wir bis jetzt in der Arbeit gehabt als Workstations. Nur inzwischen die neuen Workstations setze ich mit Linux Mint schon auf, weil es ist zwar ähnlich, aber du hast viel, also Desktop Environment
ja, Support dafür. Aber die Linux Mint, das sind ja auch ganz lustige, weil die setzen auf Cinnamon-Projekt. Das ist ja wieder ein Fork, nämlich von der GNOME Shell, die aber die GNOME Shell insofern forkt, dass sie ausschaut wie GNOME 2.
Auch nein, die Version ist scheiße.
Sie
haben Support
durch die
direkt in der Version für Mate. Das heißt, du kannst in GNOME 2 einfach das weitergeführte GNOME 2 verwenden. Das ist besonders für Unternehmen. Ich kann meinen Usern keinen GNOME 3 einfach so vorsetzen, oder auch in Unity. Einer hat mal versehentlich ein Update gemacht von seiner Maschine von Ubuntu, hat ein Unity gehabt. Das waren die Flure.
Wobei Unity wahrscheinlich näher dran ist für die Mac OS X User und Dock und an die jetzige Windows 7 Experience als GNOME 3 ist da schon
sehr viel radikaler.
Ich meine, sie haben ja,
es hat viele Elemente vom Mac mit dem Panel und so weiter, nur es ist viel buggier, habe ich das Gefühl, als unter Mac.
Also, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Beta im Test jetzt, keine Ahnung, aber das muss man mal abwarten. Sie haben jetzt wirklich, wirklich viel Schwierigkeiten und Haue eingesteckt und es war wirklich auch für alle Beteiligten keine einfache Zeit. Weder fürs GNOME-Projekt noch für die Unity-Leute, die sich abspalten müssen. Muss man jetzt mal sehen,
ja, wie sich das alles Ding ist.
Ich meine, die GNOME-Shell-Leute, den Minimier-Button, dass man den weggenommen hat, das schmerzt mich. Das sind halt so User-Face-Paradigmen, die man Ding. Aber wir waren eigentlich bei Open Source, als Raspberry Pi auch Open Source Hardware vielleicht wird. Und du hast ein Interview, Horst, oder? Geführt.
Ich habe noch eins zum Anteasern, das hören Sie im Anschluss an diesen Podcast, nämlich ich habe den Ralf Schlatterbeck, ich hoffe, ich sage das korrekt, interviewt, über seine Arduino-gesteuerte elektronische Hühnerklappe.
Das klingt spannend.
Das klingt neuerlich.
Ja. Ja, das kann ich für die Katze anpassen.
Ich war am Montag gestern bei dem Vortrag zum Thema Urban Gardening und dort lustigerweise war auch Open Source und Do-It-Yourself hat ein Riesenthema, weil halt diese ganze Do-It-Yourself-Szene mit Gemeinschaftsgärten insofern zusammenhängt, wenn man ja dort da im Prinzip alles selber bastelt und so wenig wie möglich fertig kauft.
Das heißt, die bauen ihre Gießkannen selbst.
Gießkannen vielleicht gerade nicht, aber Beete zum Beispiel oder Komposthaufen. Und dabei geht es halt darum, dass man Sachen, die man in der Stadt einfach so findet, irgendwie weiterverwertet und recycelt. Und da wurde ja zum Beispiel das Self-Repair-Manifesto von iFixit extra zitiert, wo ja zum Beispiel drinnen steht, man will Schaltpläne für technische Geräte haben, um sie zu reparieren können.
Ah.
Und da kommen sozusagen die Urban Gardeners ein bisschen damit in Berührung.
Ja. Hast du schon mal berichtet über diese Traktoren, die Open Source mäßig die Ersatzteile zusammenbauen?
Das ist dieses Open Source Ecology
Projekt. Genau, richtig. Ja.
Dem geht es jetzt ganz gut gehen. Die haben also ziemlich viel Geld gekriegt jetzt, auch über Sponsoren. Mhm. Und der bloggt auch sehr brav. Man kann seinen Blog lesen. Er tut fast jede Woche ein kleines Videoblog machen, wo er so die Kamera in sein Gesicht hält und erzählt, ja, welcher Sturm ihnen jetzt was umgerissen hat und
ja, spannend.
Wann er die Welt erobert, weil er hat jetzt schon so ein super Business-Konzept.
Und er
so.
Und seine Traktoren her.
Nein, also sie machen nicht nur Traktoren, sondern sie haben so ein Global Village Construction Kit. Mhm. Und sie haben so eine, was glaube ich schon funktioniert, so eine Ziegelsteinpresse, die macht aus Lehm, presst die so Ziegelsteine, dann macht die mal Ziegeln. Und dann haben sie halt so, ich glaube, so einen Bohrer, der irgendwie Löcher bohrt und so. Und einen Traktor haben sie auch gemacht, an dem tun sie jetzt wieder herum. Ändern, weil der am Anfang noch nicht ganz so gut war, wie sie ihn gebraucht haben. Und er hat sich jetzt mit irgendwelchen anderen Typen zusammen, die tun, glaube ich, ganz Rapid Prototyping, also die tun so eigentlich Autos designen, also Kraut gesourced, ganz schnell und viel schneller als in die Industrie. Und mit denen hat er sich jetzt zusammen und die helfen ihm halt seine Maschinen, die er braucht, zu designen. Und dann kriegt er wieder Geld und mit dem Geld kauft er dann wieder irgendeinen Designer oder einen, der ein Jahr lang wo arbeitet. Und
also das läuft.
Denen geht es ganz gut.
Das erinnert mich irgendwie an den zweiten Teil vom Demon von Freedom.
Ja, natürlich.
Also diese Darknet-Community, die sich auch selber die Dinge, Technologien selber entwickeln und so weiter, alles offen weitergeben. Und
Mini-Produktionsstätten
auch. Ja, kleine Produktionsstätten, wo sie von null weg mit offenen Technologien Dinge bauen.
Ja, stimmt. Das ist der Gedanke, der richtig.
Da berührt sich Fiktion und Realität. Happyland war es schon ein bisschen länger her.
Im Happy Lab?
Im Happy Lab. Nicht im MetaLab, sondern natürlich. Im Happy Lab.
Ja, genau, die Hardware-Bastelstätte.
Genau, ja.
Mit Laser
und allem dort. Hat eine Einführung in den 3D-Drucker und eine schöne Führung. Man kann sich, ich glaube, zweimal im Monat gibt es diese Führung, ist sehr empfehlenswert.
Mhm.
Und soweit ich das im Kopf habe, für 3 € im Monat ist man dabei beim Happy Lab als Mitglied und darf es dann nicht kommerziell nutzen. Wenn man Firma ist, muss man ein bisschen mehr zahlen, wenn man das auch kommerziell nutzen will. Und es sind mehrere Maschinen dort, sehr interessant, ein RepRap, das ist so ein 3D-Printer. Und auch ein sehr toller, sehr teurer 3D-Drucker. Und der kann was ganz Besonderes. Der kann nämlich Körper drucken, die oben größer sind als unten. Also eine Coca-Cola-Flasche oder sagen wir eine Frau mit viel Oberweite.
Also prinzipiell technologisch schwierig ist, weil das Schicht für Schicht aufgetragen werden soll. Genau,
der macht das eigentlich so, der hat zwei Materialien drinnen, eine graue Verschalungsmasse und eine weiße Masse, die wirklich ist.
Okay.
Und die Software in dem Ding ist so gescheit, also wenn du jetzt einen Körper hast, sagen wir eine Blume, die aus einer Kugel besteht, die auf einem Stängel steht. Mhm. Okay, dann würde er sozusagen die Kugel Schicht um Schicht aufbauen und die Kugel wird ja oben am Äquator breiter als unten am Pol.
Ja.
Und dann füllt er den Rest, den er braucht, mit dieser schwarzen oder grauen Stützmasse.
Also macht Verschalung
auf. Und er macht eine Verschalung und die Verschalung kannst du nachher wegbröseln und hast dann den Teil. Und dann haben sie herumgegeben so nicht. Teile und da war so eine Kette aus Kettengliedern in einem Stück gleich gemacht. Und also extrem coole Sachen. Die kannst du da halt bauen. Du musst prinzipiell das Material immer selber zahlen. Also und auch selber mitbringen.
Aber ich denke, 3 Euro ist eigentlich sehr preiswert.
Ja, du musst halt jetzt, wenn du da sowas druckst, der kostet, glaube ich, der Kubikzentimeter halt so und so viel Euro von dem Ding. Und dann musst du dich auch anmelden, dass jetzt das Gerät das auch frei ist. Okay. Und dieser super 2-Komponenten-3D-Drucker, der ist halt so cool, da tust du das am Abend hin und schaltest den ein und in der Früh gehst du hin und holst das ab. Der ist selbstständig, der kann total allein arbeiten, die anderen Geräte nicht. Und es gibt dann halt auch Lasercutter und andere Maschinen, Lötstellen, gibt es eine ganze Werkstatt mit normalen Bohrer und allem, was du halt brauchst. Also du kannst dort wirklich deine Bastelprojekte machen.
Ja, gutes Ding, der dritte Raum für Hardware-Bastler statt den Software.
MetaLab, Happy Lab und war das der dritte?
Ja, genau. Obwohl das mit... Was ist denn der dritte Raum ist so der Fachausdruck für, das gibt es ja einen Podcast von dem Britlaff über den dritten Raum und das sind eben diese Labore, wo man sich...
Laut meiner Zählung in Wien derzeit 2 Räume.
Der dritte, auf den warten wir noch. Naja, vielleicht noch Sektor 5, oder? Ja, dann kann man auch, obwohl das eher so Büro-Ding.
Ja. Also wie gesagt, also Happy Lab, einfach auf die Webseite gehen und schauen, wann die nächste Führung ist. Wenn es interessiert, im zweiten Bezirk ist, in der Nähe von der alten Trainer. Tramise und recht empfehlenswert.
Sehr cool. Sind wir gut aufgestellt in Wien da mit Hackerspaces und Bastelspaces.
Kann noch mehr werden. Ist noch Platz, genau. Mehr.
Ah ja, und falls jemand gärtnern will, es gibt einen Verein, wie ich gestern gehört habe in Wien, der heißt Gartenpolynog und da gibt es eine schöne Liste von Gemeinschaftsgärten in Wien und das sind überraschend viele. Eigentlich.
Ja.
Es gibt in allen Bezirken Gemeinschaftsgärten. Also auf gartenpolynog.org schauen und dann im eigenen Bezirk einen Garten suchen, wenn man sich dafür interessiert.
Super.
Und da bringe ich jetzt noch schnell ein Zitat, weil ich es so lustig gefunden habe.
Okay.
Der Garten als privates, weltabgewandtes Refugium war gestern ein anachronistisches Relikt. Dazwischen hat sie noch was anderes gesagt, aber das war so die Einführung von dem Vortrag gestern.
Der Punchline.
Sehr gut, bleiben wir bei offenen Sachen. Open Data, gibt es wieder was Neues? Nicht nur Wien, sondern jetzt der Bund, glaube ich.
Ja, es ist, glaube ich, hauptsächlich Daten aus Linz jetzt noch drin.
Also genau, so Linz vor allem, die waren ja sowieso schon
immer wieder dran. Linz, ja, der Vorreiter in Sachen.
Jetzt haben sie wirklich eine Plattform für den Bund gemacht, wo das dann alles noch vernetzt werden soll und alle gemeinsam eine Plattform haben, nicht jede Stadt einzeln.
Ja, sehr gut.
Cool. Also ich glaube, datagv.at, wenn ich mich
verlinken
habe, aber wurde dort alles, vor allem vom Statistischen Zentralamt, also Volkszählung und so Dinge, sind wir, glaube ich, als erstes drinnen und was halt noch sonst so kommen wird.
Sehr schön.
Aber nur her damit. Also
schön und vereinheitlichen vor allem, nicht lauter kleine Insellösungen, sondern endlich
Excel-Formate hochladen. Ja,
das schon viel moderner aus als die von Wien zum Beispiel.
Ja.
Du hast halt eine Suche, man gibt halt ein, was man haben will und dann schlägt halt mal, im Grunde wie Google, nur halt für offene Daten.
Cool.
Ja, cool. Dazu eine Meldung, die Stadt New York hat ihr Archiv freigegeben, man kann jetzt glaube ich 150 Jahre Fotos und Dokumente von New York online anschauen.
Also wirklich auch für uns Europäer zugänglich.
Die Seiten von Es ist zwar noch nicht das ganze Archiv, aber das, was online ist, ist katalogisiert und freigegeben. Und man kann jetzt also so Fotos aus den 80ern anschauen oder... halt einfach
alles, was kann man tun.
Was sich in New York dann hat, da kannst du dich Jahre beschäftigen und irgendwelche Straßenszenen, es sind auch ganze Tatortfotos von der Polizei, was die Angestellte der Stadt New York fotografiert haben.
Mhm.
Die Leichenfotos?
Ja, Leichenfotos. Alles.
Makaber.
Aber auch halt viele so, da haben sie in den 80er Jahren ein Projekt gehabt, dass sie jedes Haus fotografiert haben. Also du kannst jetzt sehen, wie genau die Fassade von einem Haus in den 80ern war.
Also wirklich so umfangreiches
Material. Ja, also die haben da durchaus viel gehabt, aber das war halt bis jetzt kaum nicht für die Öffentlichkeit nicht gescheit zugänglich.
Also es war im Archiv vorhanden und
es war vorhanden und haben sie jetzt wirklich digitalisiert und schon katalogisiert.
Altes Google auf.
Ja, Street View. Street View eigentlich, ja, die haben das schon gehabt.
Statisch auch damals mit Perpedes. Da ging der Fotograf und sagte, geht's mal auf die Seite, ich mache da jetzt ein Foto.
Wien hat ja sicher auch Fotos, die über 100 Jahre alt sind und in irgendeiner Rathausabteilung in einem Keller vor sich hinschimmeln.
Genügend.
Könnte man ja auch. Ich meine, Google wird das ja gerne
zeigen. Es gibt viele, es gibt auch einige solche Sachen, sind auch, kriegt man von den Wiener Dings. Ich habe irgendwann einmal bei einem Projekt das gehabt, dass irgendeine Website von der Stadt Wien, wo auch Fotos und all mögliche Sachen, wo alte Sachen auf einer Website waren, nur die Website war nicht brauchbar, das waren alte Framesets und alte Sachen, du konntest, das war echt grauslich zu verwenden, das war unbrauchbar. Aber es wäre da gewesen teilweise ein paar.
Das waren ein paar tausend Fotos. Die Daten sind ja vielleicht sogar noch irgendwo da in Wien, ne? Vielleicht kommt das ja in Zug der Open Data.
Vielleicht wollen sie es rein, momentan werden sie wahrscheinlich das nicht so hohe Priorität haben, aber mal schauen. Gut, so wie ich sehe, haben wir noch zwei Themen. Crowdfunding aus Holland.
Crowdfunding aus Holland.
Steht noch was dabei?
Gambitious.com.
Crowdfunding von Games. Okay, ja, das war jetzt eben wegen diesem Erfolg von den Kickstarter-Sachen, also dieses Wasteland 2 und dieses Spiel, war jetzt eine Future Zone-Meldung, soviel ich weiß, dass sich jetzt in Holland eine Webseite oder Firma gegründet hat, die sich spezialisieren will auf Crowdfunding für Games. Und zwar nicht nur Crowdfunding, sondern auch Crowdfinancing. Also man wird dann Teilhaber und an den zukünftigen Gewinnern dieses Spiels beteiligt. Also entweder man fundet es nur so wie bei Kickstarter, dass man halt dann das Spiel gratis kriegt und es wird überhaupt gemacht, oder man
investiert mehr
und kriegt dann irgendwelche Aktien oder so. Und ich habe damals draufgeklickt, aber da war nur eine statische Webseite mit einem Bild und am schönen so einer Comiczeichnung. Also ich kann nicht sagen, dass das...
Ja, an
und
so für sich eine interessante Idee, dass man da wieder einen Rückfluss hat. Ich glaube überhaupt generell, dass ich diesem Modell, jetzt Kickstarter ist da und das funktioniert jetzt für einige große Stars, aber dass man an dem Konzept noch einiges drehen kann. Zum Beispiel, glaube ich, gibt es...
Kickstarter ist ja nicht für Europäer.
Ja, genau, richtig. Jetzt prinzipiell, aber sie haben dort jetzt ein neues Konzept, darauf wollte ich hinaus, eingeführt, dass ich nämlich als Projekt kannst du dich verpflichten, dass irgendwie 5% von den Einnahmen, die aus dem Projekt rauskommen, in andere nicht so erfolglos reinfließen. Ja. Und das ist ein sinnvolles Konzept, weil natürlich bekommen so Leute wie Tim Schäfer oder Brian Fargo sehr viel Publicity ab und sind sehr erfolgreich. Und es ist halt wie im Internet immer so, das Geheische um Aufmerksamkeit, diverse Indie-Studios oder kleine Produzenten können da doch unter den Tisch fallen. Und dass man da ein kleines ausgleichendes Element schafft, ist zumindest nicht uninteressant. Ja.
Weil es gerade zu dem Thema passt, eine kleine Reportage noch. Ich war letzte Woche im Museumsquartier im Raum D, wo Sie jetzt gerade alle hinwollt.
Ja.
Und da war eine Vorstellung von der letzten Austria Game Jam, wo ich mitgemacht habe. Also ich habe da mein eigenes Spiel präsentiert. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich mich mit einem unterhalten, der hat das Siegerprojekt gemacht und der hat mir dann erzählt von einem Projekt, das auf der letzten Game Jam schon gemacht wurde. Das war ein sehr schönes Flash-Spiel mit Flixels programmiert, mit so einem hüpfenden Lama in einem Zoo auf einem Trampolin. Und es kommen so von der Seite so Kinder am Luftballon hergeflogen oder so depperte Zoobesucher wollen übers Gatter eine zum Lama und das Lama muss die alle abspucken und wegspucken. Das war einfach ein schönes Konzept. Und der hat mir erzählt, das haben sie jetzt geschafft, dieses Spiel zu vermarkten. Also ein Spiel, das in einem Game Jam entstanden ist, wird jetzt wirklich vermarktet und zwar als Webspiel. Sie haben da Geld gekriegt dafür, dass einer das exklusiv als Werbespiel verwenden darf. Der wirbt damit für seine Sache, was immer das ist. Und ich habe dann gefragt, ja, und wie habt ihr das gemacht und so. Und er hat gesagt, ja, das haben sie über eine Agentur geschafft. Also sie haben eine Agentur beauftragt, für sie einen Publisher oder einen Sponsor zu suchen. Und habe dann gefragt, ja, ist das schwierig und so. Und er hat dann gemeint, ja, ein paar Typen, die damals mitgemacht haben, die haben es praktisch ausbezahlt oder alles, was die gemacht haben, entfernen müssen und neu programmiert, weil es halt
im Zuge des Game-Chefs
nicht so toll war, dass man das dann kommerziell hätte
verwenden können. Sicher nicht unkompliziert, also, das zu entwirren im Nachhinein.
Aber trotzdem, ich finde es eine tolle Sache, dass Leute sich auf einem Game-Chef treffen, daraus dann wirklich ein finanziell erfolgreiches Projekt machen.
Ja. Und wie läuft das? Ist es mit Flixels programmiert? Das ist
es selber war damals mit Flixels programmiert, ich weiß es aber nicht. Ich habe nicht gefragt, in was es also okay. jetzt programmiert haben. Ich nehme an, das Grundgerüst wird immer noch in Flixels sein. Er hat nur gesagt, also, bis es dann wirklich so weit war, haben es noch sehr viel nacharbeiten müssen. Aber ist klar, weil die Game Jam war 48 Stunden.
Na klar, nicht viel Zeit.
Oh, ich bin gerade drauf gekommen, mindestens ein Thema von mir ist irgendwie nicht mehr drin. Ich habe geglaubt, ich habe es eingegeben.
Ich habe nichts gelöscht.
Oder ich habe es vergessen abzusenden und habe geschlossen.
Vielleicht hast du es im vorigen Reddit.
Muss ich nachher nachschauen. Aber ist nicht so wichtig, das kann ich nächstes Mal erzählen.
Oder im nächsten Mal.
Ja, ich habe das selbst angelegt.
Vielleicht hast du es vom Gregor beobachteten Google Plus Seite
Nein, ich habe den Thread Folge 49, da stehen nur zwei Themen von mir. Von dem habe ich eins schon erzählt.
Ja, ich habe das schon, bevor die Google Plus Seite online war. Die Idee allerdings. Aber okay, ein Thema habe ich noch. Das letzte Thema für heute. Global Scaling ist jetzt endlich vom Landesgericht Dresden ist der Erfinder von Global Scaling wegen Betrugs zu über 4 Jahren Haft verurteilt worden. Wow. Er selbst ist schon vorher irgendwie aus der Landes geflüchtet. Oder in die Metaebene oder in seine Gravitationswellen, Energie, irgendwas.
Was ist Global
Scaling? Global Scaling klingt extrem cool.
Ja?
Und es gibt so Sachen wie, er hat so gemeint, er kann über das Gravitationsrauschen und dieses ganze Hintergrundrauschen, das ist nicht chaostheoretisch, wie die Wissenschaft sagt, sondern das ist harmonisch und man kann darüber Daten übertragen. Und hat dann so Fake-Versuche gemacht, wo er nachweisen wollte, dass er zum Beispiel von irgendwo aus Deutschland nach St. Petersburg oder auch von Deutschland nach Krems eine Übertragung macht von 2 Notebooks, ohne dass man zusätzliche Hardware installiert. Mhm. Also einfach mit einer normalen Notebook-Hardware über hunderte Kilometer über Gravitationswellen irgendwas eine Übertragung macht. Das klingt, ist ja schon ziemlich absurd genug. Mhm. Dann gab es aber, das ist aber so eine Art Weltenformel dann auch noch, mit der man irgendwie dann auch noch Lottozahlen vorhersehen kann. Und es gibt für alles schon Produkte, man kann alles damit machen und es gab schon ein paar Leute, die ziemlich reich geworden sind damit.
Die Lotto-App für die Zahl von morgen.
Also mit dem Global Scaling sind welche ganz reich geworden?
Ja, er selbst hat, glaube ich, auch genügend Leute betrogen, deswegen wurde er so.
Also war das so als Pyramidenspiel, dass man ihm dann Geld gibt und dafür tut er einen Global Scaling und so.
Ja, das ist das Lustige. Ja, er hat dann Kurse angeboten dafür und so, ja, für ein paar tausend Euro mal einen Schnellkurs.
Scientology ist jetzt aber kein anderes Geschäft.
Ja, aber der ist halt dafür endlich mal verurteilt worden. Das ist ja der Unterschied zu diesen ganzen anderen Sachen, die ganzen Humbug-Sachen.
Hätte eine Religion gründet,
wäre wahrscheinlich gescheiter, wir hätten es vielleicht nicht eingeführt. Aber es war halt die Frage, was sich hier richtig gestellt hat, ist der eigentlich wirklich selbst der Betrüger gewesen oder so, oder hat der einfach nur irgendeine Theorie aufgestellt und die anderen haben sich bereichert, weil es waren aber mit Angeklagter. Nur dann sind sie zum Entschluss gekommen, der hat eigentlich am meisten davon profitiert, hat am meisten Leute beschissen und hat es auch irgendwie geschafft, die anderen Mitangekläger, die eigentlich das nur selbst wieder Leute betrügen wollten, dazu zu bringen, dass sie dann wieder Sachen zurückgekauft haben, irgendwie Aktien oder ähnliche Anteile, weil sie selbst dann schon dran geglaubt haben. Es ist irgendwie ein bisschen weird, was die dann alles verkauft haben. Und es hält sich noch immer, also es gibt noch immer genügend Sachen davon. Und es ist auch an einigen Unis, gab es Fächer, wo es um dieses Thema ging. Also irgendwo in Deutschland interne Medizin-Dings, wo sie auch so Sachen wie Homöopathie und so weiter unterrichten, haben sie dann auch so Energetiker-Sachen. Und wieder mal, so wie schon öfter, war wieder die Donau-Uni Krems dabei. Die haben sich schon einmal sehr ausgezeichnet mit irgendwelchen Sachen wie Pendeln oder Wünschelrouten gehen oder ähnliches.
Okay.
Diesmal haben sie sich auch auf das, irgendwie sind sie auf das auch reingefallen.
Sind überall dabei, was das
ist. Die sind bei allem esoterischen Müll dabei.
Es gibt einmal im Jahr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so eine freie Energiekonferenz in Wien oder so. Ich weiß nicht, ob es noch immer stattfindet.
Ist das die Nullenergie aus dem
Mistgewonnenen? Genau, das ist eine ganz feine feinstoffliche Sache. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich jährlich ist, aber immer wieder mal kommt man das unter den Halt.
Es gibt viel zu viele solche Sachen. Also das boomt.
Aber das sind eben alle Besonnenerfahrungen.
Ja, aber es ist das Schlimme, es ist auf sehr vielen Unis, es ist überall wieder, trifft man das an. Also das ist schon überall drinnen. Und man wird, wenn es einmal etabliert ist, dann wird es ziemlich schwer, die wieder rauszugehen. Dann wird das irgendwann anerkannt. ohne irgendein
wissenschaftlichen. Also, naja, aber das ist ja. Oh Gott, beim Global Scaling habe ich lustigerweise nämlich einmal nachgelesen, weil mir mal jemand was davon erzählt hat, ganz begeistert. Und da gibt es ja dieses ESO-Watch-Wiki, da kann man sich zu solchen Dingen perfekt
informieren. Ja, wenn man das weiß und wenn man das.
Wird vom Holger Klein noch gern referenziert. Und, ja, das sind sehr kritisch.
Und bei dem Global Scaling geht es ja irgendwie darum, dass man die Effizienz von Turbinen und so ins Unermessliche steigern kann. Und sowas,
es gilt für alles.
Und sowas muss ja relativ leicht nachzuweisen sein, dass das auch Blödsinn ist, oder?
Ja, es gab ja auch schon so Sachen wie den Treibstoffverringerer oder so, Treibstoffverbrauch verringern, indem man irgendwie ein Metallding in seinen Tank reingebaut hat.
Aber das ist viel zu aufwendig. Viel besser ist, man macht da Mandala auf die Windschutzscheibe.
Ja, das ist super. Es gibt viel zu viel, also man kann sich nicht über alles aufregen.
Man kann sich mit dem alles aufregen.
Ja, aber da will man nicht mehr aus dem Aufregen rauskommen.
Deswegen kommt sowas durch.
Ja, irgendwann gibt man auf.
Also wenn wir das nächste Mal die Feinstoffkonferenz unterkommt, könnte man ja mal eine Exkursion hinmachen.
Und ein Interview, und einmal, dass man die andere Seite sieht. Ja.
Letztens war übrigens sehr von der Wirtschaftskammer eine Veranstaltung. Leider habe ich dann keine Berichte gehört zum Thema Astrologie.
Unternehmensführung
und Astrologie. Wirtschaftskammer hat einen Vortrag organisiert.
So, und dann Großseminare wie Einstellungen nach Sternzeichen. Oder? Bei mir arbeiten keine Steinböcke.
Frage. Das Interessante ist bei Sternzeichen, es gab eine Studie mit Sportlern, dass die meisten Spitzensportler immer einen bestimmten Sternzeichen haben, weil sie genau zu diesem Jahreszeit geboren sind. Weil es häufig vorkam, dass sie immer genau so sind, dass sie die Ältesten zum Beispiel in der Klasse sind und dadurch die Besten, auch im Sport, weil sie halt ein Jahr älter sind, fast dadurch mehr gefördert werden wiederum und dadurch besser werden und die haben dann deutlich mehr Chancen.
Also eigentlich...
Ja, deswegen Vorsicht.
Es hat irgendwie nicht wirklich mit dem Sternzeichen zu tun.
Ja, Vorsicht vor Korrelationen wegen den ganzen Sternvariablen. Ja, weil es kann alles mit allem,
Genau, mit solchen Sachen könnten dann Astrologen und so wieder argumentieren, es gibt diese Statistik und das ist das, aber es hat einen komplett anderen Ursprung.
Total, ja.
Korrelation und Kausalität ist immer wichtig auseinander.
Ah, schön.
Ja. Der ganze feinstoffliche Einfluss natürlich.
Ja, Feinstoff.
Der Feinstoff.
Und die Sonne ist kalt.
Ja, das habe ich auch gehört.
Die Sonne ist kalt.
Das war die Atmosphäre, die das
kann man jetzt
Licht
nachhören
im Schnee.
Ja, genau.
Ich weiß nicht was.
Ja, tatsächlich. Kann man sich ganz genau im derzeitigen Hoaxilla anhören. Die Skeptiker-Podcast.
Na gut,
ich
würde sagen, wir beenden diesen Podcast.
Und schauen, ob
es gibt jetzt noch das Interview mit Ralf Schlatterbeck mit der Hühnerklappe im Anschluss und möglicherweise schaffst du es ja noch, irgendwelche Leute zu interviewen heute, die wir dann auch gleich im Anschluss
haben. Ja, genau, wir schauen, vielleicht sollten wir noch sagen, was für einen Vortrag wir besuchen wollen.
Ist Österreich korrupt genug oder geht noch ein bisschen mehr,
so
ungefähr?
So, ja.
Genau. Aber es ist der Nationalratsabgeordnete von den Grünen und der Hubert Zickinger, nicht?
Cool.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber wir haben leider schon fast alles verpasst.
Schau mal hin.
Hopp, hopp.
Hopp, hopp.
Tschüss.
Ciao.
Bis dann.
Der hat ihn, glaube ich, wieder hergestellt und man muss ihn sich selber nehmen.
Interview mit Ralf Schlatterbeck zum Thema Hühnerklappe.
Hallo Ralf, erzähl einmal, wohnst du am Land und hast du dort Hühner oder bist du eher ein Stadtbewohner oder wie würdest du das definieren?
Land kann man eigentlich nicht sagen, ich wohne in Klosterneuburg, kann man eigentlich nicht als Land bezeichnen, aber ich habe trotzdem Hühner dort.
Und du hast ein Haus mit Garten,
ein
oder
Haus
kann man sich das
Garten
vorstellen, oder einen Keller mit Hühnern?
Nein, Haus mit Garten und
okay.
Kinder haben recht frei Auslauf. Ja.
Und ist das, ich kann mir das so schlecht vorstellen, ist das durchaus üblich in Klosterneuburg, dass man dort Hühner hält? Oder bist du da eher
Wir haben noch einen Nachbarn ein paar Häuser weiter, der hat so einen kleinen Bauernhof mit Schafen und Hühnern.
Okay.
Aber sonst ist es eher so halt Vorstadt. Ja.
Also, okay.
Ja.
Und erzähl, deine Hühner dürfen tagsüber in den Garten hinaus? Und
wir haben einen Teil des Gartens abgezäunt und dann haben wir nochmal einen flexiblen Zaun, den wir öfter umstellen und da können sie sich frei bewegen. Ja.
Und wie funktioniert das abends, wenn es dunkel wird? Laufen die Hühner dann von selber wieder in den Stall zurück?
Die gehen von selber in den Stall, ja. Man sagt ja, man geht mit den Hühnern schlafen, also die gehen tatsächlich selber schlafen.
Okay, und trotzdem hast du aber eine Hightech-Hühnerklappe, wahrscheinlich als einziger in ganz Klosterneuburg.
Vermutlich, ja.
Genau. Kannst du etwas erzählen darüber?
Naja, die Idee Idee ist die, wenn man weg ist, möchte man, dass die Hühner nicht nur in den Stall gehen, sondern dass auch der Stall dann zu ist, dass sie, dass vor allem nichts anderes von außen rein kann.
Also ein Fuchs jetzt.
Ein Fuchs zum Beispiel oder ein Marder oder so. Und deswegen sollte man sie nachts einsperren. Also auch für die Sicherheit der Hühner. Weil rausgehen tun sie eh nicht. Ja? Und wir sind auf der Weg.
Dann also es geht eigentlich eher darum, die Hühner von außen zu schützen, ja, als dass sie...
Ja. Okay. Also sie gehen eh von selber rein und sie gehen auch nachts nicht raus. Aber man sollte verhindern, dass andere Viecher in der Nacht da drin. Ja, und die Klappe geht halt dann, wenn es dunkel wird, automatisch zu. Und wenn es wieder hell wird, automatisch wieder auf.
Kaffee Latte, noch ein Kaffee Latte?
Ja.
Hast du das ganz normal gelöst mit einer mechanischen Zeitschaltuhr? Oder wie?
Nein, das ist ein Arduino, also ein programmierbare Hardware und ein Motor mit Getriebe, also ein richtiger Getriebemotor mit einer zusätzlichen Übersetzung. Und der wickelt einfach auf eine Narbe eine Schnur auf und zieht damit die Tür hoch.
Ja, und den Arduino brauchst du, damit er weiß, welcher Wochentag ist und oder dass er wann
ist. Der Arduino wertet einfach einen Fotosensor aus und schaut, wie hell es ist.
Okay. Und, das heißt, er richtet sich nach Dunkelheit.
Das heißt,
ein Hühnerdieb könnte ganz böse mit der Taschenlampe dein Arduino hineinlegen, dann glaubt es, dass es hell ist.
Ja. Aber ich meine, der Hühnerdieb kann auch einfach in das Haus reingehen.
Das scheitert nicht an der Klappe.
Das ist nichts abgekehrt.
Wir haben immer jährliche andere Forderungen.
Ja.
Es muss irgendwas mit Internet zu tun haben.
Okay, und
ja, vielleicht noch was Zusätzliches. Eine Uhr gibt es auch, weil es gibt einen Hahn auch.
Ja.
Und die Idee ist, dass der nicht zu früh am Morgen rausgeht, weil er nämlich dann kräht und recht laut ist. Und deswegen wollen wir, dass halt die Hühner erst um 7 Uhr frühestens raus dürfen, was im Winter kein Problem ist, weil da ist es eh noch dunkel und da legt der normale Mechanismus zu. Im Sommer wird es deutlich früher hell. Und dann will man, dass trotzdem zeitgesteuert die Tür erst um 7 aufgeht. Und deswegen
das heißt, es geht nicht rein helligkeitsgesteuert, sondern es verschiebt sich ein bisschen.
Okay.
Und was machst du, wenn du weg bist? Wie weißt du dann, ob du überhaupt Strom hast, dass die Hühner rauskommen?
Könnte ein Stromausfall sein? Könnte ein Stromausfall sein. Das initialisiert sich von selber wieder neu. Es gibt zwei Magnetschalter, wo die Stellung der Tür festgestellt wird. Also die Tür selber hat einen Magnet und dann gibt es zwei Schalter und dann weiß ich, ob die Tür oben oder unten ist. Und wenn es an einen von den beiden Stellungen ist, kann sich das System selber wieder initialisieren. Moment, das heißt, wenn es ein Stromausfall mitten am Tag ist, merke ich den gar nicht. Dito, wenn das mitten in der Nacht ist und wenn es genau während der Zeit ist, wo er eigentlich hoch oder runter fahren sollte, die Türe, dann macht er das halt sobald wieder Strom da.
Okay, und du kannst ruhigen Gewissens auch ein bisschen wegfahren sozusagen.
Ja.
Du
musst dann, ja, wir fahren nicht lange weg, weil Hühner sollte man auch regelmäßig füttern und so. Also, ja.
Okay, letzte Frage. Die Hühner, wie soll ich sagen, werden die gegessen oder nimmst du nur die Eier von denen?
Nur die Eier.
Nur die Eier. Nur die Eier.
Das Weihmagen sind nicht besser. Weil
du gut, danke, Ralf.
Super.
Ja. Das nennt sich das Freie.